Wer steckt hinter dem 11. September? Planen dunkle Mächte einen Bevölkerungsaustausch? Und werden wir alle von Reptilien regiert? Verschwörungstheorien wie diese gab es schon immer. Sie halten sich hartnäckig und können sich mit dem Internet besser denn je verbreiten. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt. Sie finden alle Folgen in der NTV-App bei Audio Now und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Genauso wie alle Folgen von Brichter und Bell. Da erklären Raimund Brichter und Etienne Bell einfach und schnell wichtige Themen aus der Wirtschaft. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Ob in irgendwelchen Facebook-Gruppen, bei Twitter oder auf YouTube, Verschwörungstheorien erfahren in der heutigen Zeit eine Art Aufmerksamkeitsboom. Da im Prinzip jeder ins Internet posaunen kann, was er will, muss man nicht lange suchen, um vogelwilde Theorien zu finden. Michael Butter ist Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Uni Tübingen. Er untersucht das Phänomen der Verschwörungstheorien und er weiß, warum Menschen daran festhalten und diese Theorien glauben, egal wie absurd sie auch sind.
Also Verschwörungstheorien erfüllen ganz wichtige Funktionen für diejenigen, die an sie glauben. Das heißt, Verschwörungstheorien machen die Welt erstmal bedeutsam. Die schließen Chaos und Kontingenz aus, die helfen in Situationen, in denen ansonsten vielleicht Unsicherheit herrschen würde oder die Dinge so ambivalent sind und man nicht genau weiß, was los ist, weil die Zeichen, die man kriegt, widersprüchlich sind. Und Verschwörungstheorien lösen das ja alles auf. Da ist kein Chaos, da ist keine Widersprüchlichkeit, denn es ist alles geplant worden und die Dinge, die an der Oberfläche vielleicht sich einander zu widersprechen scheinen, können dann aufgelöst werden, sodass sie kompletten Sinn ergeben. Das heißt, Verschwörungstheorien machen ein ganz starkes Sinn- und Bedeutungsangebot und für viele Menschen ist es offensichtlich leichter zu akzeptieren, dass es eine Gruppe von Bösewichten gibt, die angeblich im Verborgenen die Strippen zieht, als dass niemand die Strippen zieht und die Dinge einfach so geschehen.
Verschwörungstheorien helfen aber nicht nur bei der Sinnfindung, sie liefern den Menschen zum Beispiel auch Sündenböcke für ihr persönliches Unglück oder ihre persönliche Unzufriedenheit. Und sie helfen denen, die an sie glauben, sich besser zu fühlen. Sie stechen aus der Masse heraus, weil sie zu einer kleinen Elite gehören, die verstanden hat, wie die Welt funktioniert. So sehen sich viele Verschwörungstheoretiker zumindest selbst gern. Auch wenn das dazu führt, dass die krudesten Theorien verbreitet werden, Michael Butter weiß, wie groß die Spannbreite ist, von halbwegs überzeugenden Theorien bis hin zu völlig absurden Szenarien.
Generell ist es so, dass Verschwörungstheorien, die sich so um einzelne Ereignisse drehen, Attentat, Staatsstreich und so weiter, oft überzeugender wirken auf den ersten Blick als diejenigen, die so Super-Szenarien entwickeln. Also man denke, und das ist sicherlich die größte und absurdeste, die wir so kennen, an die Theorien des Engländers David Icke, der sagt, es gibt diese außerirdische Reptilienrasse, die vor Urzeiten auf der Erde gelandet ist und im Grunde seitdem alles Böse systematisch orchestriert hat, weil die sich von unserer negativen Energie ernähren. Und da geht dann halt alles drin auf. Der Antisemitismus, die Illuminaten, die Freimaurer, die neue Weltordnung, jetzt in letzter Zeit der große Austausch und so weiter und so fort. Das ist also ein Szenario, wo wirklich die gesamte Weltgeschichte von den Pyramiden bis in die Gegenwart durchgeplant worden ist von den Verschwörern. Und das ist natürlich gigantisch und absolut absurd.
Außerirdische Reptilien, die sich von schlechter Energie ernähren. Da kann man schon mal fragen, wer glaubt denn sowas? Wer ist empfänglich dafür? Die Antwort im Grunde erstmal wir alle. Verschwörungstheoretiker gibt es nämlich in allen Altersstufen, egal ob Männer oder Frauen, egal welche sexuelle Orientierung, egal welche Einkommensklasse.
Es ist allerdings schon so, dass sich feststellen lässt, zumindest in der Gegenwart in der westlichen Welt, dass Männer etwas anfänglicher zu sein scheinen als Frauen für Verschwörungstheorien, was vielleicht damit zu tun hat, dass Verschwörungstheorien eben auch eine Antwort sind auf so eine gewisse Krise der männlichen Identität, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, auch der weißen männlichen Identität, wenn man dann so ethnische Faktoren mit einbezieht, auch über Deutschland hinausschaut vielleicht. Und dass besonders anfällig sind für Verschwörungstheorien ebenso wie zum Beispiel auch für populistische Rhetorik Menschen, die das Gefühl haben, dass sie ökonomisch oder kulturell abgehängt sind oder werden. Das ist ein Gefühl, das kann der Realität entsprechen, das muss nicht der Realität entsprechen, die aber im Grunde das Gefühl haben, mir persönlich geht es vielleicht noch gut, aber dieses Land hier, das geht vor die Hunde, die Werte verändern sich oder mir persönlich schwimmen auch bald die Fälle hinweg, ich sehe irgendwie mein Dorf, meine Stadt, das verändert sich alles. Und dann sind sie im Grunde natürlich genau bei der Klientel, die auch die großen populistischen Bewegungen der Gegenwart trägt, nämlich eben Männer in dieser bestimmten Situation. Und es ist kein Wunder, dass gerade in so populistischen Bewegungen eben auch Verschwörungstheorien sehr weit verbreitet sind.
Verschwörungstheorien finden also vor allem da einen Nährboden, wo auch der Populismus nach seiner Klientel fischt. Und wie die Populisten auch, finden Verschwörungstheoretiker im Internet und dort ganz besonders in sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube oder Twitter ein großes Publikum für ihre Theorien. Das war früher anders. Bevor es das Netz gab, wurden Verschwörungstheoretiker marginalisiert. Aber durch Internet und Social Media können sie ihre Ideen an den Mann oder an die Frau bringen und sich wunderbar mit Gleichgesinnten vernetzen.
Die Vernetzung der Verschwörungstheoretiker untereinander, die war früher natürlich auch schwieriger. Die haben sich Briefe geschrieben, haben ab und zu mal telefoniert. Aber das war natürlich harte Arbeit, auch teuer. Und das hat teilweise sicherlich auch dazu geführt, dass die Leute einigermaßen isoliert waren und dann vielleicht auch ihre Ideen gar nicht mehr so geglaubt haben. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Einzige in Ihrer Straße, der glaubt, die CIA hat Kennedy umgebracht. Wenn Sie das jeden Sonntag Ihren Nachbarn erzählen, wenn Sie die auf der Straße treffen und die alle sagen, ach, das stimmt doch nicht, das ist doch nichts dran, dann denken Sie vielleicht selbst irgendwann, naja, alle, mit denen ich darüber spreche, sagen, das ist nicht wahr. Vielleicht haben die ja recht, die mögen mich doch, ich komme mit denen ganz gut klar. Muss ich nochmal überdenken. Heutzutage, wenn die Leute, mit denen Sie im realen Leben zu tun haben, ihnen sagen, das stimmt doch nicht, da ist doch nichts dran, dann gehen sie online und egal, was es ist, woran sie glauben, sie werden dort immer Gleichgesinnte finden, die sie in diesem Glauben bestärken.
Für Verschwörungstheoretiker ist Glauben also wichtiger als Wissen. Aber wie kann man Menschen vom Gegenteil überzeugen? Geht das überhaupt noch? Man kann sehr gut rational argumentieren mit Menschen, die noch nicht komplett überzeugt sind von einer Verschwörungstheorie. Und es gibt auch eine Art Impfung gegen sie, sagt Michael Butter. Wenn wir nämlich jungen Menschen schon in der Schule erklären, wie Verschwörungstheorien funktionieren, dann sind sie später nicht so empfänglich dafür.
Bei überzeugten Verschwörungstheoretikern allerdings wissen wir, dass der Verweis auf die Fakten oft einen kontraproduktiven Effekt hat, nämlich dass die danach noch viel mehr an ihre Verschwörungstheorien glauben als vorher. Und das liegt daran, dass diese Theorien eben so unfassbar wichtig sind für deren Identität. Und wenn sie diese Theorien angreifen, dann greifen sie im Grunde deren komplettes Selbstverständnis an. Und das führt dann zu einem ganz natürlichen Abwehrmechanismus. Die machen dicht, hören entweder gar nicht zu oder versuchen, und darin sind Verschwörungstheoretiker sehr gut, die Beweise, die sie ihnen vorlegen, die gegen die Verschwörungstheorie sprechen, umzudeuten in Beweise, die für die Verschwörungstheorie sprechen.
Wir halten fest, wer mit überzeugten Verschwörungstheoretikern ins Gespräch kommen will und sie vom Gegenteil überzeugen möchte, der braucht einen extrem langen Atem. Michael Butter empfiehlt in solchen Fällen offen sein, Fragen stellen und so versuchen, einen Prozess der Selbstreflexion in Gang zu setzen. Er sagt, Verschwörungstheorien sind ein Symptom von Problemen wie etwa sozialer Ungleichheit. Wenn man diese Probleme bekämpft, dann bekämpft man auch Verschwörungstheorien. Das war wieder was gelernt mit einer Folge zu Verschwörungstheorien. Schön, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Kevin Schulte. Bis zum nächsten Mal.